den Springer Medizin Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Springer Medizin Podcast. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Bei mir im Podcaststudio ist heute mein Kollege Eduardo Fernandes Tenjado Raminger aus der Online-Redaktion. Hallo Eduardo.
Hallo Claudia.
Du hast uns heute ein außergewöhnliches Thema mitgebracht. Wir machen heute einen kleinen Exkurs in die Psychotherapie. Du hast mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Professor Dr. Dr. Andreas Merker gesprochen über den Begriff des historischen Traumas.
Ja, weil ein historisches Trauma unterscheidet sich von anderen Traumaformen, indem es nicht nur eine Person betrifft, sondern ganze Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel der Völkermord unter den Roten Khmer in Kambodscha oder an den Tutsis in Ruanda. Für Deutschland wäre der Holocaust die Verfolgung Andersdenkender im Dritten Reich und in der DDR zu nennen.
Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ich habe Professor Merker bei einer Weiterbildungsveranstaltung kennengelernt und sein aktuell erschienenes Buch gelesen. Ich wollte wissen, was ein historisches Trauma so anders macht, und mit ihm über die Behandlung reden.
Warum ist das Thema denn aus deiner Sicht psychologisch relevant oder hast du einen besonderen Bezug dazu?
Historische Traumata haben einen Einfluss auf nachfolgende Generationen. Das fand ich aus zwei Gründen interessant. Erstens, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn historische Traumata vorhanden sind? Zweitens, meine deutschen Großeltern wurden während des Dritten Reichs politisch verfolgt und das hat meine Familie nachhaltig geprägt. Auch deshalb fand ich dieses Thema spannend.
Und wenn wir uns die Nachrichten heutzutage so anschauen, dann wird das Thema wohl die jetzige, aber auch noch nachfolgende Generation beschäftigen. Ich bin gespannt, was wir darüber erfahren. Dann hören wir doch mal rein in euren Austausch. Eduardo Fernandes Tenjado Raminger im Gespräch mit Professor Merker zum Thema historisches Trauma.
Wie erklären Sie den Begriff historisches Trauma in wenigen Worten?
Es sind kollektive Traumata wie Kriege, Genozide, schwerste Repressionen in der Vorgeschichte einer Bevölkerungsgruppe oder einer Ethnie, die bis heute nachwirken, und zwar Jahrhunderte oder Jahrzehnte, und das mit fortbestehender kollektiver Trauer verbunden ist.
Und wie grenzen Sie historisches Trauma ab vom eigentlichen Traumabegriff?
Der Unterschied ist, dass die Nachwirkungen bis heute mit einer fortschreitenden Diskriminierung oder Marginalisierung der damaligen Opfergruppe oder deren Nachkommen verbunden ist. Das erzeugt bis heute nachwirkende soziale und ökonomische Benachteiligungen.
Für welche Ereignisse wird der Begriff angewendet? Also mir fallen der Holocaust, Ruanda und Kambodscha ein.
Nun habe ich ja ein gerade erschienenes Buch geschrieben und da habe ich 8 Kontexte behandelt. Neben dem Holocaust, den Sie erwähnt haben, auch die American Natives und die Afroamerikaner, daneben die Genozidopfer und ihre Nachkommen aus Ruanda und Kambodscha und die Stalinismusopfer, auch des Poststalinismus und deren Nachkommen. Und dann gab es 2 vielleicht überraschende Gruppen. Das eine ist die von Europa aus vergessenen Betroffenen und Opfer der indischen Teilung nach 1945 und ganz anders gelagert die italienischen Mafia-Opfer, die durch den Krieg der Mafia bis heute auch stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Angewandt auf die Ukraine, der Holodomor war ein historisches Trauma in dieser Definition. Ob der jetzige schreckliche Krieg eins wird, hängt davon ab, ob die Ukraine von Europa und ihren resultierenden Problemen allein gelassen wird.
Ist ein konkretes historisches Trauma ein Kapitel, das wir irgendwann abschließen können, oder ist es eine Beziehung zur Vergangenheit, die gestaltet werden will?
Ich möchte da einen spezifischen Gesichtspunkt noch nennen. Es gibt kollektive Gewalterlebnisse, aus denen kein historisches Trauma erwachsen ist. Denken wir an die vielen deutsch-französischen Kriege, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg noch einmal traurige Höhepunkte erfuhren. Da wurde es zum Glück politisch verhindert, dass sich eine der Seiten langanhaltend diskriminiert oder marginalisiert fühlte. Außer den wichtigen Politiker, Gesten und Handlungen dazu waren es wohl die Aktivitäten des 1963 gegründeten deutsch-französischen Jugendwerks, das über 10 Millionen Deutsche und Franzosen das Kennen und Schätzenlernen der jeweils anderen Seite ermöglichten. Und das läuft bis heute. Daher, ja, bis heute muss aktiv etwas getan werden, damit historische Traumata als bewältigt gelten können.
Gibt es spezifische diagnostische Tools, zum Beispiel Fragebögen, um ein historisches Trauma bei den Betroffenen festzustellen?
Bevor meine Arbeitsgruppe mit Celestin Mutuyimana einen eigenen Beitrag leistete, gab es die Messinstrumente von US-Soziologen, Historical Loss Scale und Historical Loss Associated Symptom Scale. Das erste ist eine Checklist, das zweite ist quer durch alle Arten der Psychopathologie gehende Erfassung, die nicht sehr spezifisch ist. Unser Clinical Aspects of Historical Trauma Scale wurde insbesondere für ruandische Genozidopfer entwickelt. Sie hat verschiedene Subskalen. Eine davon sind die kulturellen Verluste. Eine Modifikation für die Ukraine gibt es auch, in der die jahrzehntelangen Repression der Ukrainer durch die ethnischen Russen eingearbeitet wurde.
Ein historisches Trauma kann auch für die nachfolgenden Generationen Auswirkungen haben. Was ist unter dem Begriff Historical Trauma Response zu verstehen?
Das ist ein Begriff, der von Maria Yellowhorse Braveheart, die eine Begründerin des ganzen Konzepts des historischen Traumas bekannt ist, gebraucht wurde. Und sie beschreibt damit noch einmal konzentriert die bis heute bestehenden psychosozialen Probleme. Hohe Suizidraten, hohe Drogenabhängigkeit, viel häusliche Gewalt, allgemeines Misstrauen, Verbitterung.
Das schreibt sie am Beispiel von?
Amerikanischen Indigenen. Sie selber ist eine Lakota.
Mit welchen Störungen kommen denn Menschen in ihrer Praxis, die ein historisches Trauma erlebt haben oder den nachfolgenden Generationen angehören?
Ich war schon am Anfang meines Berufsalltags nach dem Mauerfall damit konfrontiert, dass es insbesondere Überlebende und Opfer aus dem Stalinismus und Poststalinismus, letzterer ist die Zeit von 1953 bis 1989, waren. Sie wollten nicht nur Psychotherapie, die auf persönliche Probleme oder Symptome fokussiert war, sondern auch eine Anerkennungs- und Sinnsuche für das Schreckliche, was ihnen als Teil einer geschichtlichen Gruppe widerfahren war. Oftmals waren es Zweitversuche, eine Therapie zu beginnen, nachdem sie es nicht ausreichend fanden, dass ihre vorigen Einzel- oder Gruppentherapeuten nichts oder fast nichts über die Umstände für widerständige Opfer des DDR-Systems wussten. Das setzte sich fort mit ehemals politisch Geflüchteten aus der Tschechoslowakei nach 1968 in die Schweiz, aber auch mit Polen, die schon in den 1950er Jahren aus dem kommunistischen Polen flüchten mussten. 1968 gab es dort auch antisemitische Kampagnen, die zu einem Zwangsexodus von 13.000 bis 15.000 jüdischen Polen führte. Und natürlich gab es von Zeit zu Zeit jüdische Patienten der zweiten oder dritten Generation, bei denen spielte der Antisemitismus, den sie selbst erleben, auch eine Rolle.
Und wie sieht in diesen Fällen Ihr therapeutischer Ansatz aus?
Ich muss Ihnen sagen, dass das historische Traumakonzept, so wie auch ich es beschrieben habe, Individualtherapie gar nicht in den Mittelpunkt stellt. Die wenigen Autoren, die etwas zur Intervention bei Betroffenen der historischen Traumakonstellation geschrieben haben, halten die Individualtherapie nicht für den Kern des Geschäfts. Ich würde sogar den Therapiebegriff hier in Frage stellen, sondern von Interventionen sprechen. Eine erste Variante sind zwar Einzel- und Gruppentherapien von Menschen mit gleichem Erfahrungshintergrund, bei denen man beispielsweise Lebensrückblickstherapien machen kann. Wir haben das zuletzt zusammen mit Simon Forstmeier, mit hochaltrigen Holocaust-Überlebenden in den Amcha-Zentren in Israel zusammen mit israelischen Kollegen durchgeführt. Ein sehr ergreifendes Projekt. Zweite Variante sind die vor allem Jugend-Empowerment-Interventionen, in denen es um Erinnerung, Betrauern, Aufarbeiten der Probleme der Eltern und der Großeltern geht und auch der eigenen Probleme mit ihnen.
Also verstehe ich das richtig? Sie behandeln bei den Jugendlichen oder Jüngeren der nachfolgenden Generation auf diese Weise, dass sie die Erinnerung der Vorfahren und die Erfahrungen der nachfolgenden Generation trennen.
Nein, das wird schon integriert miteinander. Die Kollegen, die das gemacht haben, haben das integriert miteinander. Sie haben einen Gruppenansatz und teilweise wird da auf die eigene Identität als American Natives eingegangen. Teilweise wird auf die Probleme, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, eingegangen. Und als drittes dann auf die berufliche Perspektivlosigkeit. Und dann werden mit ihnen Ein-Personen-Business-Gründungen und Gründungsideen für kleine Businesses, so wie man sie aus den Medien aus Asien und Afrika kennt, erprobt, um ihnen etwas an die Hand zu geben. Aber ich wollte noch als weitere Variante sagen, eine weitere Variante dieser Intervention ist ungewöhnlicherweise der Besuch von Gedenkstätten und das thematische Diskutieren darüber.
Können Sie zwei oder drei Situationen schildern, die für Sie besonders beeindruckend waren?
Ich fange mal gleich mit etwas aktuell Erlebtem an. Zwei erwachsene Geschwister aus dem kleinen Ethnie der Kaviskwa in Feuerland, Südchile, wurden mir vorgestellt durch unsere Völkerkundemuseum Zürich. Sie waren nachhaltig emotional aufgelöst, weil sie anlässlich eines Besuchs in der Schweiz spontan gebeten wurden, die menschlichen Überreste von Stammesangehörigen mit zurückzunehmen, die vor 120 Jahren hier verstorben waren, als sie entwürdigend in sogenannten Völkerschauen in besonderen Abteilungen von zoologischen Gärten Anführungsstriche, ausgestellt wurden. Anführungsstrich. Ich besprach mit den beiden, wie sie zurück auf Feuerland ein Gruppenprogramm zu historischen Traumata aufgleisen könnten, mit welchen Inhalten und in welcher Form. Das haben sie dann auch über 2 Jahre hin gemacht und es hat ihnen und ihrer Ethnie sehr genützt. Bis heute stehen wir miteinander in Kontakt. Zweites Beispiel aus den Anfängen meiner Berufstätigkeit. Die vielen DDR-Unrechtsbetroffenen mit psychischen Problemen, die sich, wie erwähnt, in Primärtherapien nicht wohlfühlten. Ich habe damals auch immer schon versucht, dass sie sich einer örtlich nahegelegenen Aufarbeitungsgruppe anschlossen. Heute sind diese Gruppen alle in der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG, zusammengefasst.
Haben Sie noch einen Tipp für die therapeutische Behandlung?
Ja. Bei der letztgenannten Gruppe war es wichtig, dass ich sie für Kommunikationen dort vorbereitet habe, denn viele waren sehr einzelkämpferisch geworden, mit einer niedrigen Frustrationsschwelle, wenn ihnen in einer Gruppe etwas nicht passte.
Inwiefern helfen Anerkennung, die Herstellung struktureller Gerechtigkeit und die Erinnerung an das geschehene Leid?
Ja, das sind alles 3 Prozesse, die historische Traumata für ganze betroffene Gruppen zur Heilung bringen können. Das war für Holocaust-Überlebende schon eine ganze Strecke geschafft worden. Viele verschiedene Umstände haben da aber wieder zu einem Rückschlag geführt. Das wissen wir alle aus den Zeitungen.
Kommen auch mehrdimensionale Ansätze bei der Behandlung zur Anwendung, also zum Beispiel Kultur oder soziologische Begleitung?
Noch sind wir nicht so weit, die Intervention zu systematisieren. In keinem der historischen Traumakontexte, über die ich gearbeitet habe, gibt es alle oder sehr mehrere dieser Dimensionen, sondern die meisten machen die eine oder die andere Dimension. Das ist natürlich dann deswegen ganz anders als in der Individualpsychotherapie mit ihren randomisierten Kontrollgruppenstudien. Aber nur als Beispiel, wenn man Gedenkstättenbesuche als Module ansieht, kann man auch deren Wirksamkeit erforschen. Und das geschieht in den Nachbardisziplinen.
Betont Historical Trauma Response auch Traumabewältigungsmechanismen, also zum Beispiel kollektive Heilung, Resilienz und kulturelle Wiederaneignung?
Diese Frage gibt mir die Möglichkeit, noch einmal darauf hinzuweisen, dass ich das historische Traumathema eher als ein sozialpsychologisches sehe. Da passen alle drei Begriffe auch gut hinein und sollten von dort her gesehen werden. Ich finde, das ist eine neue, interessante Perspektive, wenn nicht nur alles individualpsychologisch angesehen wird.
In Deutschland gibt es einerseits die Holocaust-Überlebenden und deren Nachfahren, außerdem politisch und weitere Verfolgte während des Dritten Reichs, dann die von der KGB oder Stasi Verfolgten, Flüchtlinge und Vertriebene. Sind die Interventionen immer gleich oder gruppenspezifisch anders? Und wenn ja, was muss man berücksichtigen?
Man sollte alle diese Gruppen nicht zu kleinteilig, aber doch verschieden sehen. Und für die Holocaust und die vom Nazi betroffenen Gruppen war schon ein sehr guter Weg der Aufarbeitung vorangegangen. Da gibt es jetzt gewisse Rückschläge für die Holocaust-Überlebenden und ihre Nachkommen. Für die Stalinismus, Poststalinismus-Betroffenen gab es jetzt gerade im Dezember 2025 noch ein neues Gesetz, das ihnen die Anerkennung gesundheitlicher Langzeitfolgen weit erleichtert. Also das sind Dinge, die da verhindern, dass es eine historische Traumawirkung gibt. Aber wenn wir auf die Gruppen von Geflüchteten schauen und Migranten wieder getrennt, dann sollte man vielleicht schauen, was ist da, bei welchen Gruppen geht es mit Diskriminierung und Marginalisierung zurück. Und da fällt mir als erstes ein, die afghanisch Geflüchteten und bei denen die Frauen, die, wie wir alle wissen, ja ganz besonders benachteiligt sind. Oder in Asien die Rohingyas, denen auch eine, nachdem sie Schreckliches erlebt haben, eine Diskriminierung oder Marginalisierung nicht länger geschehen sollte. Und wenn man das alles doch ein bisschen getrennt voneinander betrachtet und dann schaut, was kann man mit ihnen und für sie machen, dann wäre das auch ein Weg, den dieses Konzept des historischen Trauma weist.
Und kulturell? Es gibt ja beispielsweise in der Literatur Werke, in denen historische Traumata verarbeitet werden oder versucht wird, solche Traumata zu adressieren. Kann das auch ein therapeutischer Ansatz sein?
Es ist ein großes Thema. Die kulturelle Identität gehört eigentlich zu jedem dieser historischen Traumakontexte. Und mit der und an der zu arbeiten, die zu stärken, wenn erforderlich, gehört zum Konzept des historischen Traumas. Ob es nun unbedingt geschriebene Memoiren sind, das ist die Frage. Das ist es gewesen bei dem Tagebuch der Anne Frank für die Holocaust-Überlebenden. Aber es gibt auch viele historische Traumata, die kein allgemein akzeptiertes, in Buchform gefasstes Narrativ haben, das viele, viele Leute auch gerne lesen.
Vielen Dank, Professor Merker, für dieses informative Gespräch.
Vielen Dank auch an dich, Eduardo, dass du dieses spannende Thema hier mit in den Podcast gebracht hast.
Danke auch dir.
Für alle, die noch mehr erfahren möchten, lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes. Dort haben wir auch Informationen zum aktuellen Buch von Professor Merker hinterlegt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.